Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues, präsentiert Bin Magera.
Hallihallo und herzlich willkommen, ich bin Andy.
Achso, ja gut, dann mach ich weiter, dann bin ich der liebe Dennis und Moin. Wir haben einen Gast.
Yeah. Moin, ich bin Gerrit.
Hallo Gerrit, ist ja so eine richtige, wow, Hallöchen.
Ja, ich fühle mich geehrt, dabei sein zu dürfen.
Ja, mega, mega cool, denn wir sprechen heute über die Blood Angels und mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass du da ziemlich viel Ahnung von hast.
Ja, tatsächlich, also ziemlich viel Ahnung wäre zu hoch getrabt, aber Fan seit zweiter Edition und natürlich die Bücher verschlungen im Hintergrund und so weiter, die tragische Legion natürlich.
Geil gemacht, richtig geil, auf jeden Fall. Ja, du bist ja auch bei euch da bei Würfel und Windeln der Lore Daddy im Prinzip, ne?
Ja, der einzige von uns dreien, der sich da... So ein bisschen der den Deep Dive mag. Ich bin halt der Daddy, der den Deep Dive macht.
Der Deep Dive Daddy und das Spaßloch.
Ja, geil. Ich brauche unbedingt so ein Hoodie, wo das draufsteht. Vorne ja, Deep Dive Daddy so geiles, und hinten und das Spaßloch.
So ein AI-Sprüche-Shirt. Lord Daddy, Deep Dive und das Spaßloch. Das ist doch super. Ja, Freunde, wir haben uns heute hier versammelt für eine neue fulminante Folge Bin Margeron. Nämlich Episode 104, Bin Margeron 16, es soll um die Blood Angels gehen. Aber bevor wir da jetzt mit unserer knallharten Fachkompetenz reingehen, gibt's ein kleines Event-Update. Wie nach wie vor sind die Killteam-Plätze alle ausgebucht. Wir haben immer noch BFG-Plätze. Meldet euch bei beimimperator@gmx.de und spielt ein bisschen Raumflotte Gothic mit dem wundervollen Double Bass Fanatic, denn das macht ganz viel Spaß. Ansonsten steht ja auch schon am 3.7. das nächste FAQ im Magabotato Discord an, wo ihr alle Fragen zur Mod stellen könnt, wo ihr alle Fragen zu BFG stellen könnt, zur Organisation, zur Veranstaltung, die wir da im November geplant haben. Herzlich willkommen, oder wenn euch einfach nur interessiert, was da abgeht, seid ihr stille Zuhörer und setzt euch einfach auf die hintersten Plätze im Discord und lauscht unserem Stimmchen.
Fresse und setzt euch da hinten.
Haltet euren Maul und dann hört ihr einfach zu. Ja, kommen wir zum Bin Margeron Progress. Lieber Gerrit, dem Gast lassen wir den Vortritt. Was hast du denn Bin Margeron mäßig gemacht?
Ja, ich nehme ja mit den World Eaters an dem ganzen Teil und da ich mir dachte, so, sind World Eaters, weißt du, das macht so jeder, der mit World Eaters kommt, der macht so ein Standard World Eaters Team. Ich habe mich also mit den Regelschreibern so ein bisschen kurz geschlossen und mein World Eaters Team wird angeführt. Ich habe natürlich auch Lore dazu geschrieben, die kann ich dir gerne noch schicken. Angeführt von einem frisch aufgestiegenen Dämonenprinzen. Jetzt kann man natürlich sagen, krass, ein Dämonenprinz bei Killteam, das ist ja mega lame. Natürlich nehme ich die Werte der normalen, damit es nicht so overpowered ist. Und da das Modell ja deutlich größer ist und somit vielleicht auch so ein bisschen Zeug wegnimmt, es ist halt ein Dämonenprinz des Korn. Was machen die? Die laufen halt nach vorne. Das heißt, da wird nicht taktisch gespielt, das wird einfach nur
gewinnen. Sehr gut. Finde ich gut.
Und man darf nicht vergessen, es reimt sich, ne? Was ist ein Dämonenprinz des Korn? Die laufen halt nach vorn.
Das ist der Schlachtruf. Genau das wird's. Da kommt eine kleine Platine drunter und jedes Mal, wenn ich ihn nach vorne schiebe, kommt genau das.
Ja. Finde ich richtig gut. Machst du einen Kitbash oder nimmst du ein vorhandenes Modell, nimmst ein altes Modell?
Nö, ich nehme das vorhandene Modell, ich finde das tatsächlich ganz schön. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Green Stuff, ein bisschen Kitbash.
Ich finde den neuen Dämonenprinzen auch echt schick. Also.
Volle Pulle.
Das ist halt auch dazu echt ein Klopper, ne? Aber ist auch ein gutes Ziel dann.
Dazu kriegt er noch zwei Kumpels und der Rest wird aufgefüllt mit ein bisschen Kultisten.
Ja, geil.
Und dann war's super. Das.
Finde ich richtig gut.
Ja, was nimmst du für die Kultisten?
Habe ich tatsächlich noch zwei Möglichkeiten. Ich habe entweder mega viele kardianische Soldaten noch hier, also diese neuen Cadia Stormtroops. Entweder baue ich die um zu Bloodpack-Leuten, wobei das lore-technisch jetzt ja nicht ganz so hinkommt. Also, ich habe noch die alten
Kultisten.
Bloodpack
ist geil, ne?
Ist so, mega. Ich habe sonst noch die alten Kultisten. Da kann man noch ein bisschen was machen mit Bits und so weiter. Also, da ist einfach so ein abgeranzter Haufen und rein.
Finde ich gut. Nice. Ja, Ja, ich habe jetzt auch endlich meine, wo ich bei meinem bin, mal on Progress bin, ich habe endlich meine Space Wolves gebased. Die stehen jetzt auf Dschungelbases. Habe noch einen alten Topf Goblin Green gefunden, versuche den gerade zu reaktivieren, um die Ränder von den Bases zu machen. Das harmoniert auch geil. Ich bemale hier diesen Blau-Grau, habe die Grundfarben jetzt auch schon drauf, was die Rüstung angeht. Und dieses poppige Blau-Grau mit dieser knallgrünen Base, mit kleinen Fliegenpilzen drauf und so, das sieht richtig abgefahren aus. Bricht so ein bisschen meine Komfortzone, was Malen angeht, weil ich ja doch eigentlich schon sehr gedämpft und sehr finster mal meistens. Aber ja, das ist cool. Das macht Spaß.
Grüne Base und dann aber mit leicht gelb trocken gebürstet, ne, den Strahl.
Ja, natürlich. Richtig. Ist schon passiert. Ja.
Geil.
Ich hab,
das ist schon geil.
Vallejo, diesem Vallejo grünen Spray die Dinger gesprüht und dann mit Flash Gets Yellow, glaube ich.
Toll.
Trocken gebürstet, ja. So zieht man grün immer gut hoch mit gelb. Das macht richtig Laune. Dennis, was bei dir?
Ja.
Ist der Hans Koren bereit fürs Freiburger Sommerfest?
Nee, noch nicht. Da werde ich mich jetzt dann, sobald ich aus Belgien zurückbekommen und komme und den Franzmann versohlt habe, werde ich mich da sofort ganz dem widmen. Und daher hatte ich bis jetzt noch keinen Binmageddon Progress, weil alle meine Freizeit gerade in mein Belgien-Abenteuer. Es klingt wild, Belgien-Abenteuer.
Das klingt furchtbar. Es klingt ganz schlimm.
Geflossen ist.
Ihr kennt auch bestimmt den Film Roadtrip.
Ja.
Mann beißt Hund.
Genau. Das ist das Belgien-Abenteuer.
Ja. Mhm. Aber, naja. Ich komme schon durch. Kann so ein bisschen Französisch.
Ja, wollen wir reinstarten in die geile Folge?
Ja. Geile Folge, ja.
Die geile Folge. Wir reden nämlich heute über die Blood Angels und das ist die 9. Legion des Imperators und später dann, ja, der Orden der Blood Angels. Aber fangen wir mal mit der Heraldik an. Ich glaube, Blood Angels, das sind ja wirklich, also das waren ja mal wirklich Posterboys, ne? Von Games Workshop.
Ja.
Sag mal, zweite Edition war das Farbschema so, ne? Damals noch mit schwarzen Schulterumrandungen, einfach schicki.
Wir haben halt Flammen. Gelben Flammen. Schwarze Flammen auch. Weiße Flammen auch. Hauptsache Flammen.
Hauptsache Flammen. Ja, wir haben wunderschöne Rüstung, finde ich. Also ich finde auch deren Heraldik, wenn es so um taktische Markierungen und so geht, finde ich sehr, sehr schick, dass du einfach so Assault-Truppen haben ja gelbe Helme, Devastoren haben blaue Helme, goldene Helme für Veteranen und Kommandanten und schwarze Helme für Sergeants, oft dann auch noch mit Ordenssymbol. Du hast verschiedene Anzahl an Blutstropfen auf den Schulterplatten, die dann die Kompanien anzeigen. Das ist einfach, ich finde die richtig, richtig gut. Und natürlich dieser super charakteristische geflügelte Blutstropfen als Ordenssymbol oder Legionssymbol. Fantastisch. 1A. Ich liebe die Blood Angels. Das ist
übrigens die optisch. Die bunten Knieschoner, die ja die einzelnen Truppteile innerhalb eines Trupps markieren und auch innerhalb einer Kompanie. Das war zusammen mit der Helmfarbe der Versuch, dem Codex Astartes so ein bisschen gerecht zu werden, weil sie halt ihre Heraldik aus dem Bruderkrieg nicht loswerden wollten, mit den beiden Schulterpanzern. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Und dann hat er gedacht, okay, dann tunken wir halt den Kopf in Farbe und malen uns das Knie ein bisschen an.
Und dann die Ultramarines so, ja, unsere Sergeants tragen rote Helme. Und die Blood Angels so, wir tragen alle rote Helme.
ja, genau.
Hallo?
Hallo, hast du
mal geguckt, oder? Rot. Ja, toll, haben wir versucht.
Ja, ich habe auch tatsächlich hier den Index Astartes Nummer 2 gerade liegen. Ich versuche gerade was von 2003. Und der beschäftigt sich mit den Legionen von, ich glaube, 7 bis 10 oder so. Auf jeden Fall sind da auch die Blood Angels drinne und die Black Templars und die Salamanders, das verstehe ich nicht so richtig, aber sie sind drinne. Und da sind ja immer diese schematischen Zeichen von Space Marines. Und da ist ganz witzig, da haben sie einen Blood Angel in Servorüstung, datiert aus der Zeit vor dem Großen Bruderkrieg, mit einer MK6-Rüstung und einem gelben taktischen Pfeil auf der Schulter.
Das ist wild.
Ja.
Denn wir haben aus dem guten alten Forge World Black Book haben wir einen Unification War Blood Angel und der ist grau. In Mark II Rüstung.
Aber damals waren auch noch viele Graue, ne?
Ja. War nicht so einfallsreich zu der Zeit.
Nee,
voll. Vor 10 Jahren.
Nee, aber.
Die hatten ja nichts.
Ja, aber in dem In dem Index der Status-Artikel wird zum Beispiel die dritte Kompanie mit diesen schwarzen Schulterumrandungen immer noch datiert, ne?
Mhm. Dritte Kompanie kommen wir nachher auch nochmal ausgiebig zu.
Spannend auf jeden Fall. Ja, mit gelben Inferno-Pistolen, einfach fantastisch.
Das ist dann nämlich auch, damit schließen wir auch mit der dritten Kompanie dann den Bogen zu unserem kommenden Projekt an.
Ja, aber sehr, sehr gut. Also wie gesagt, man hat da echt coole und auch diese, du hast bei einigen Devastoren dann sozusagen auf der Stirnplatte des Helmes dieses Fire-Support-Symbol in gelb, diese schematische Explosion, das sieht auch einfach geil aus. Oder gelbe Blitze auf dem blauen Helm, einfach, das ist farblich der komplette Overload gewesen damals, ne?
Ja.
Sieht man heute, glaube ich, selten bei Blood Angels, ne? Haben sie doch ein bisschen Abstand von genommen, ne?
Ja, die haben die ziemlich runtergetönt. Es gibt übrigens, war ja das Boxcover zur zweiten Edition Warhammer 40.000, dieses riesig geile John Blanche-Bild mit diesem geilen Special Edition Blood Angels Sergeant oder Captain vorne drauf. Da gibt es unter Film von Filmdeck Managers gibt's da dazu ein geiles Interview mit John Blanche, wo man, wenn man sich das mal anhören möchte, was der zu seinen alten Cover Artworks sagt. Auch wie die Sachen, wie sich das entwickelt hat. Ne? Danach kommt ja dieses dritter Krieg um Armageddon, Black Templar Cover Artwork, wo er halt einfach komplett freie Hand hatte und der wollte halt einfach grimdarke Grusel Space Marines bauen. Und bei dem Blood Angels Cover, da sagt er noch, das sollte alles sehr bunt, poppig und kitschig, comic-mäßig sein. Wo ich mir denke, so, Alter, das ist aber auch schon ganz schön geil eigentlich, ne? Ich meine, das ist sehr bunt und hell, aber da werden ja auch schon ziemlich fiese Orks geschächtet.
Ja, die Fall, die also. Mini haben sie doch irgendwann, wann war das, siebte, achte Edition oder so, nochmal rausgebracht.
Das war eine Games Day Miniatur,
genau. Games Day Miniatur. Ja, genau.
Den habe ich hier.
Geil. Ja, nice. Also, das ist super schön.
Den werde ich True Scalen.
Oh, schick.
Oh, krass. Da schrecke ich bei solchen Modellen tatsächlich mal ein bisschen zurück. Wenn ich so alte, wirklich seltene Figuren habe, tue ich mich echt schwer damit, da dran rumzusägen. Die baue ich und bemale ich am liebsten immer so, wie sie sein sollen.
Verstehe ich. Aber der, bei dem war es jetzt nicht so schwer, weil den kriegst du halt echt noch gut für auch Preise, die man zu zahlen bereit sind. Das ist jetzt ja, nicht gut, so wie alte Zinn Games Day Sachen oder sowas. Ne?
Ich glaube tatsächlich, gerade voll viel aus dem Hobbyraum, ne? Und ich habe richtig viel so Alien vs. Predator Kram von Prodos Games gefunden und habe dann einfach mal bei eBay geguckt, was das so wert ist, ne?
Ja.
Da fällst du vom Glauben ab. Ich bezweifle, dass das irgendwer kauft, aber die Preise, die da bei eBay abgerufen werden, teilweise Einzelminiatur für über 100 Euro oder 200 Euro.
Na holla.
Krass. Für ein System, was ja tot ist, ne?
Ja, aber ist crazy. Halt ein super beliebtes Franchise, ne? Und jetzt hat
er gerade... Die Figuren waren ja auch wirklich schön.
Ja, und Disney hat ja gerade einen neuen Predator rausgebracht, ne? So ein Cartoon-Dings, was aber, glaube ich, ganz gut ankommt.
Ja, ich fand den Prey, den da zur Kolonialisierung Amerikas, der da spielte, so, den fand ich richtig gut.
Ja, es hat immer ähnlicher Storyablauf, aber
ansonsten. Ja, gut. Ey, ich habe gerade den neuen Mission Impossible geguckt, also erzähl mir nichts von Scheißfilmen. Also dagegen ist jeder Predator einfach ein Oscar wert, ey.
Schade.
Ja, wollen wir zurück zu Lück. Also, ja, vielmehr finde ich, gibt's euch zum Blood Angels Heraldik und optisch gar nicht so zu sagen, ne? Also waren schon immer krasse Posterboys, von denen man aber auch tatsächlich, du kannst immer gut herleiten, was da was ist. Also das sind jetzt keine Carcaradons, wo es völlig schwammig ist, mit welcher Kompanie oder welchem Trupp wir uns da gerade unterhalten. Das ist schon relativ klar, ne?
Aber wie gesagt, ich finde, das war so meine erste Box und ich fand Blood Angels, ich habe ja nie was aus Blood Angels gemacht irgendwie oder für Blood Angels, aber ich fand die immer schön und cool, ne?
Ja, das ist halt auch, also die rote Farbe, ne? Das sieht halt auf dem Tisch auch immer geil aus. Du kannst rot, finde ich, immer super shaden und highlighten. Also es malt sich einfach auch immer dankbar. Nicht so wie gelb. Mein persönlicher Todfeind.
Stehe ich jetzt nicht.
Was meint er bloß damit? Und ich finde, rot ist einfach immer, also ich habe meine Blatt insgesamt am Ende sogar noch mit einer Fluorofarbe überzogen, damit die so richtig knallig sind. Das sieht halt trotzdem immer noch nice aus, ne?
Ja, ich fand die auch in der zweiten Edition tatsächlich auf den Goblin Green Bases und so. Das passte einfach, ne?
Ja, es ist halt die Kontrastfarbe.
Komplementär
Kontrast. Raus,
ja, ja, genau. Halt fand ich Sau, immer, ne? Sah immer besser aus als Ultramarines, so.
Also es ist halt, ne, diese grünen Bases, die ja insgesamt, die rote Mini mit schwarzen Akzenten, was ist einfach, also mit schwarzen Verzierungen, was es nochmal ja. hochgehoben hat, ein bisschen
sehr
Gold.
Dankbar.
Ja. Rot-Gold ist halt immer geil.
Auf jeden
und
Fall.
Und dann halt gelbe Waffen. Es ist so, rein künstlerisch ist das so, ja.
Ja,
wie macht man's gut. Hake ab?
Ja, kann man nicht viel verkehrt machen.
Deutschland.
Übrigens, kann man auch nicht viel verkehrt machen damit, wenn man Blood Angels spielt. Die haben nämlich sowohl im Spiel als auch als so lore-mäßig eine eigene Art gespielt zu werden, Kampfdoktrin. Und zwar, ja, so wie man es von Space Marines so ein bisschen kennt und liebt, und zwar blitzschnelle Angriffe, gerne mal aus der Luft. Die sind schon im Bruderkrieg beziehungsweise in Unification Wars sind die in erster Linie darauf ausgelegt, halt den Gegner in Nahkampfangriffe zu verwickeln, aus denen er halt nicht mehr rauskommt und da halt alles kurz und klein zu machen. Ja? Also wir haben hier eine ganz klare Fokussierung auf Assault Squads, ne, und auch Sanguinius Garde, gerne mal mit Sprungmodulen oder halt von Thunderhawk, Stormraven und so weiter und so fort abgesetzt. Ja, das sind ziemlich gefährliche, meine Güte, Eschweiler.
Gefährliche
Nahkämpfer. Bitte
red Deutsch, Alter. Wir haben ja wirklich ein bundesweites Publikum, die müssen uns auch verstehen, Dennis.
Mm. Dafür, wie war das? Im Norden wird alles mit Orgisch gesagt. Das mache ich wiederum nicht. Ich mache nur aus jedem CH wird ein SCH gemacht.
Leckere Wurst, ab in Urlaub.
Also, gefährliche Nahkämpfer. So wichtig, hat man das dabei, so von so ein bisschen singt.
Das, ob das auf Bayerisch auch gut klingt, so ein gefährlicher Nahkämpfer.
Das kann ich
nicht. Also, das ist ein Sächsisch, Bayerisch, natürlich. Alter. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ein Sachse aus Sächsisch. Den Bayern geworden.
Wenn ein Rheinländer in Sachsen aussetzt für 10 Jahre, dann kommt sowas dabei raus.
Sehr gut.
Und nur noch Feuer kann ihn retten.
Ja, und halt die benutzen halt gerne ihre Elite-Einheiten, ne? Dazu gehören, wie gesagt, schon die Sanguinius-Garde, aber halt auch so tolle, fantastische Truppen wie die Todeskompanie. Da kommen wir später noch mal ein bisschen zu. Ich liebe sie in allen Orden. Das sind halt auch Space Marines, beseelt vom, ich sag mal, Todeskampf des Sanguinius, die im Gegner immer Horus sehen und den zerhacken, zerballern, vielleicht sogar ein bisschen fressen wollen. Und das sind kurz abgerissen die Blood Angels in ihren mit ihren Taktiken und Doktrinen.
Ja, da knallt es immer richtig rein, schnell nach vorne auf jeden Fall. Und da passen auch von den namhaften Einheiten, du hast jetzt schon ein paar genannt. Wen du nicht genannt hast, ist der Baal Predator. Finde ich fantastisch, liebe ich auch bei meinen Lamentas. Mhm. Ist einfach ein Predator und da haben die mal ein bisschen was zur Geschichte. Wirklich ganz zum Anfang des großen Kreuzzugs wurde auf Artium 3 in den Ruinen des Archo-Techno-Heretikers Lord Delat. Also man kann ihn auch den Lattenprinz nennen.
Der Lattenprinz.
Der Lattenprinz von Artium 3. Der hatte auf jeden Fall dieses STC, also Standard-Technologie-Konstrukt, hatte der ein Template da und das haben die geborgen und haben das nie mit Mechanicus geteilt. Das findet das Mechanicus auch überhaupt nicht witzig, aber das wird in Baal in so einem Stasis-Schrein als Relikt verehrt. Und das haben die Blood Angels, hüten das wie ein Augapfel und bauen damit tatsächlich in eigenen Manufakturen den Baal Predator.
Auch tatsächlich witzigerweise immer mal wieder Ausgangspunkt von kleinen Scharmützeln zwischen Truppen der Blood Angels, die ihr Zeug wieder einsammeln und hinterherlaufenden Tech-Priestern, die das Zeug gerne hätten.
Ja, ist gut, kann man sich immer irgendwas beherleiten, wenn man nochmal Konflikte zwischen Mechanicum und Blood Angels haben möchte.
Genau, ja, die Dinger sind Ball Predator in die Mitte und sagt, so,
Ja, ist so. Also Turm ist ausgestattet entweder mit einer Twin-Linked Assault Cannon, also halt diese Gatling-Kanonen, oder einer Flamestorm Cannon. Und das sind im Prinzip ja so aufgebohrte, ja, was ist das, Melter-Kanonen?
Da fragst du mich jetzt. Also ich für mich war der Baal Predator war immer mit Doppel-Assault-Cannon, aber ich bin da auch nicht...
ja, oder halt... Ja, nee, das ist halt einfach... Ja,
nee, die Flamestorm-Cannon ist ein schwere Flammenwerfer-synchronisierte so quasi, ne?
Genau.
Hm.
Halt einfach ja, nur noch ein bisschen, so also im das. Grunde eine Promethium-Leitung aufs Dach gelegt und nicht abgedichtet.
Ja, stimmt. Ja, tatsächlich, ich rüste die Dinger immer mit der Doppel-, mit der Twin-Linked-Assault-Cannon aus. Ich habe mich noch nie mit der Flamestorm-Cannon auseinandergesetzt.
Ja, das macht spieltechnisch auch immer Sinn. Weil es ist ja halt immer noch ein Panzer. Du möchtest gerne ein bisschen Distanz zwischen ja, dich ja, und anderen nicht. Haben.
Ja.
Ist halt kein Land Raider oder sowas. Ne? Den kriegst du halt auch dann doch noch ganz gut geknackt.
Ja, oder ein Hellhound. Also das ist halt so ein Wegwerfpanzer, weißt du? Ja, kommt mal nach vorne, burn mal ein bisschen was weg, denn ihr seid halt eh nur drei Mann da drin.
Hab ich einen für meine Stahllegion.
Mhm. Ne? Aber so ein Space Marine Fahrzeug möchtest du ja schon ein bisschen länger behalten.
Ja, und in den Seitenkuppeln sind schwere Bolter oder schwere Flammenwerfer. Also das Ding knallt auch richtig. Und damit das auch schnell nach vorne kommt, wird das verbaut mit der Lucifer Patton Thermic Combustor Engine. Das ist auch ein STC, was die gefunden haben. Und das ist quasi ein aufgebohrter Hochleistungsmotor für den Predator. Das Problem dabei ist nur, dass das Chassis und alles an dem Predator extrem darunter leidet, mit diesem Ding auf Vollgas zu fahren. Super. Aber die Blood Angels sagen sich, das nehmen sie in Kauf dafür, dass ihre Panzer schneller vorne sind.
Wenn man das STC dafür hat und die Dinger halt bauen kann, am laufenden Band, ne?
Wobei die ja mit dem STC alles, was auf dem Rhino-Chassis sitzt, ausgestattet haben. Das heißt, die haben bei allen ihren Motoren das ja, Tuning angeschmissen. Einmal Chip-Tuning rein, fertig war's.
Blood Angels Tokyo Drift, ja.
Und boah. Richtig. War tatsächlich aber in ich glaube, bis siebte oder achte Edition gab es das tatsächlich sogar regeltechnisch umgesetzt.
Ja.
Ach. Die hatten mehr Bewegung als der Rest. Da konntest du einen Turbo
boosten. Sind die auch rot?
Ja, natürlich, klar. Und die Orks sind immer so, oh Gott, die sind aber schnell bei uns. Lass mal unsere Fahrzeuge auch rot anmalen. Daher kommt das.
Davon gehe ich aus.
Ja. Genau, das leider hat es das in die neueren Editionen dann leider nicht mehr geschafft.
Hm. Kommen wir zur Sanguinius-Garde. Du hast gerade schon ein bisschen davon gesprochen, Dennis.
Genau, die Sanguinius-Garde. Und zwar haben die ihren Ursprung im Großen Bruderkrieg. Und zwar war das oder ist das entsprungen aus der ehemaligen Leibgarde von Sanguinius. Das waren die reinsten, besten, tollsten, die da ausgesucht wurden. Nicht etwa, also quasi im Gegenteil zur Garde von Amareo, da kommen wir auch später zu. Die wurden angeführt zu Zeiten, als Sanguinius noch lebte, von Ascailon, wie auch immer. Wird mit Doppel-L geschrieben, also gesprochen. Geschrieben, das heißt, Spanisch wäre es dann mit ne? Lion. Aber tut ja auch nichts zur Sache. Das war ein sehr, sehr schöner Blood Angel, der bekannt war, weil er so ein unglaublich guter Schwertkämpfer war, wie alle anderen auch. Und
fast der Beste.
Ja, genau. Das war der älteste Space Marine, den es jemals gab.
Ja, der beste Schwertkämpfer von allen.
Neben Reiseron. Und kann ich später nochmal erzählen, warum das gerade bei den Blood Angels ja stimmt mit denen.
Aber doch.
Mit denen, die so lange und so alt geworden sind.
Ja. Was war das? Okay, und die sind halt, oder was die halt, ich sag jetzt mal, hervorstechen lässt, ist, dass die ausgerüstet sind mit einem, ist das ein Nemesis-Bolter, was die auf der,
ja,
ne, die haben Nemesis-Bolter.
Also quasi, der heißt, Enkamin-Bolter, glaube ich. Ist aber im Grunde genau das Gleiche. Ist ein Sturmbolter verbaut auf dem Handgelenk.
Genau. Ne? Wo du hinzeigst, geht alles kaputt. Und tragen güldene Rüstung. Ja, sehr angelehnt an so, wer schon mal Bilder gesehen hat von römischen Reitertruppen. diese Paraderüstung davon. Mit diesen goldenen oder auch versilberten Masken und dann so einem goldenen Bronzetorso. So kann man sich ungefähr vorstellen. Haben im Prinzip das, was man jetzt als Mark IV-Sprungmodule bezeichnen würde, mit funky Flügeln dran. Und tragen auch gerne ansonsten einen wilden Mix aus Schwertern und Speeren. Ich finde übrigens, die alten fand ich immer sackenhässlich, weil die komplett scheiße proportioniert waren. Und die neuen wiederum finde ich, auch wenn viele Leute die wirklich scheußlich finden, ich finde die ganz geil.
Bei den neuen ist ja das, was viele bemängeln, dass sie halt keine Flügel mehr haben. Da muss ich ehrlich sagen, Deadly Print Studios, ich mache ja ungern Werbung in einem Podcast, der nicht meiner ist, die haben druckbare Flügel dafür, die auch absolut geil dazu passen.
Ja.
Das macht dann schon einiges her. Also ich habe meine alle damit ausgerüstet und es sieht schon cool aus.
Soll ich dir was sagen? Ich finde, da die Absenz von Flügeln halte ich für einen absoluten Zugewinn. Ich hasse diesen ganzen Tinnef da dran. Ich finde es total zu kotzen. Ja, ich finde, je weniger das ist, desto besser.
Also ich bin bei dem puristischen Style ja grundsätzlich bei Space Marines dabei. Aber ich finde gerade die halt sowieso so voller, ich meine, diese ganze Rüstung ist ja ein einziges Kunstwerk.
Ja.
Ne, so, ich meine, die aufmodellierten Bauchmuskeln, bis zur letzten Edition hatten sie auch mal Nippel.
Ja.
Und lauter solche Sachen.
Ja, finde ich gar nicht schlimm. Das hatten die Römer ja auch, ne?
Also, ja, genau, richtig.
Aber genau da ist es ja angelehnt, ne?
Aber von daher finde ich, dann dürfen sie auch Flügel haben, passend zu ihrem Genvater.
Ja, aber ich finde, guck mal, so, hast du schon mal Rüstung getragen? Also Plattenrüstung?
Mhm. Tatsächlich, ja.
Und so Muskulata-Rüstung funktioniert ja. Also das kann man ja wirklich gut tragen. Ne? Je näher eine Rüstung an den Körper gearbeitet ist, okay, ich meine, das ist eine Servorüstung, da ist immer noch jede Menge Platz dazwischen, aber ne, umso besser trägt sich sowas ja. Und dann hast du diese Flügel dran, die ich mir unheimlich kompliziert vorstelle, dass du irgendwie die ganze Zeit beim Ausholen mit deinem Speer oder deinem Schwert bleibst darin hängen. Ne? Ich weiß.
Naja, deswegen
man sollte die Logik unglaublich vorlassen.
Aber ne? Deswegen müssen die ja unglaublich gute Schwertkämpfer sein, damit sie das überhaupt hinkriegen.
Ich nehme
an. Also das Argument, ich bin da voll bei dir.
Ja.
Ich hatte einmal so ein Gestell von so einem Ulanenreiter hinten auf dem Rücken. Nachgemacht, war kein Original.
Ja, aber
das war schon krass, wo ich mir dachte, okay, auf dem Pferd und dann nur eine Lanze, okay.
Mit allem anderen Zip und Zap an auch?
Nee, also tatsächlich nur die Flügel hinten drauf. Also dieses Ledergestell mit den Flügeln hinten drauf. Mhm. Aber da dachte ich schon so, ui, und darüber jetzt noch Plattenrüstung und so weiter.
Ja.
Nee.
Boah, ich stelle mir diese Ulanen haben mir diese Lamellenrüstung getragen, die stelle ich mir unfassbar schwer vor.
Ja, also ich stelle ich mir auch vor.
Ja.
Also diese Flügel waren schon die Hölle.
Ja. Und die ganze Zeit so.
Ja, also ich meine, ich kann auch nicht reiten, aber du musst schon ein richtig guter Reiter gewesen sein, um das mit auszugleichen.
Ja, denke ich. Kenne ich jetzt, glaube ich, keinen, der das macht ansonsten. Und sonst hätte man immer nachfragen können. Egal. Ja, Sanguinius Garde. Wo waren wir? Ach ja, genau. Und ja, angeführt von Askalion und Askalion, so, Entschuldigung. Und weil während des Imperium Secundus, für die nicht wissen, was es ist, also während des Bruderkriegs gibt es ja den großen Ruinstorm, der im Prinzip ähnlich wie es jetzt im Moment ist, das Universum in zwei Hälften teilt. Und die Blood Angels, Dark Angels und Ultramarines saßen zu der Zeit auf McCrack, beziehungsweise sind da halt eingetroffen und dachten oder beziehungsweise wussten nicht wirklich, was mit Terra los ist. Ne? Also man dachte, vielleicht ist Terra sogar gefallen. Und deswegen musste halt für alle Fälle, auch wenn es Häresie ist, ein Nachfolger bestimmt werden. Und da Sanguinius der erste und beste unter seinen Brüdern war, wurde der kurzerhand von Gilliman ausgerufen als zweiter Imperator.
Auch deswegen, weil Gilliman sich selber halt nicht ausrufen wollte.
Mhm.
Na, also Gilliman wurde ja von allen gedrängt, so mach du das mal. Dann traf sein Bruder ein, also hier der Löwe.
Ja.
Dann sagte Gilliman, nee, geil, nehmen wir den. Und der Löwe so, ja, okay, ja, wenn du willst, dann mache ich das halt.
Na gut, mach ich das halt.
Ich meine, fühle mich schon ein bisschen gebauchpinselt. Okay.
Also, ich will ja nicht sagen, dass ich es am besten machen würde, aber ich glaube schon, dass ich es am besten machen würde.
Aber von uns beiden am anwesenden, nie wäre ich der geeignetste. und dann taucht da halt Sanguinius auf und dann war den beiden klar, ja, okay, gut, dann muss der das halt machen.
Der Löwe so, ah, ja, gut.
Ja, genau, okay, ich sehe es ein, der Typ hat Flügel.
Nimm die Krone.
Und der Einzige, der es halt gar nicht machen wollte, war Sanguinius. Der sagte so, hä?
Nee. Da gibt es auch ein wunderschönes Artwork zu.
Mhm. Das Cover-Artwork ist der Hammer.
Ja. Und da sieht man auch schön, ne, wie Gilliman so, ne, die Hand von Sanguinius hochreißt und Sanguinius so, ja, ist okay. Ja, genau. Und ja, und weil halt Imperator 2.0 eine ziemlich fordernde Aufgabe ist und mit sehr viel Öffentlichkeitsarbeit verbunden ist, sage ich jetzt mal, befürchtete Ascalon, dass es vielleicht dazu kommen könnte, dass irgendwann mal Sanguinius vielleicht einem Attentat anheimfallen könnte. Und nach einigem Beraten und Beknien sah Sanguinius ein, dass es vielleicht ein bisschen besser ist, dass der sich aus der Öffentlichkeit heraushält und an seiner Statt jemand bestimmt werden sollte, der dann halt als sein Avatar quasi zu den Leuten sprechen kann. Ja? Und man dachte sich, okay, den nennen wir den Sanguinor. Magst du ein bisschen was zu dem sagen?
Zum Sanguinor?
Ja.
Das ist im Grunde die Verkörperung der edlen Aspekte Sanguinius.
Ja.
Also ist natürlich ein hervorragender Kämpfer, hat Flügel, kann natürlich fliegen, na klar, was sonst. Und ist abgesehen von seinen kriegerischen Fähigkeiten, ist es vor allem halt auch die Aura, ne? Also es ist die gewisse Ausstrahlung und so weiter und so fort, die ihn halt besonders macht. Und im neueren Lore, also wenn wir uns dann Richtung 40k bewegen, ist es ja tatsächlich auch mit ihm, so mit dem Sanguinor, so ein bisschen wie mit St. Celestine, dass der halt ab und zu, also auf Schlachtfeldern, wo die Blood Angels stark im Bedrängnis sind, taucht der Sanguinor als goldene Lichtgestalt auf, als Verkörperung Sanguinius auf dem Schlachtfeld und haut da ein bisschen, bisschen Dinge zu Klump.
Genau. So ein bisschen, ja, wie St. Celestine oder der, oder die Todes, nee, wie heißen sie? Scheiße. Nicht Todeschor, meine Güte. Die Dingens Legion.
Ach, na, genau.
Mhm. Die brennenden Heinis mit den Knochen drauf. Ne? Immer da, wo es halt, wo die Truppen des Imperiums in ärgster Bedrängnis sind, schickt der Imperator irgendwie quasi einen Engel und, Legionen der verdammten Legion of the Damned.
Genau.
Und in dem Fall ist es dann halt der Sanguinor. Der wurde aber ziemlich funky erschaffen. Und zwar dachte sich Ascalion in Verbund mit seinen Brüdern aus der Sanguinus-Garde, ja, irgendwie müssen wir das jetzt hier machen, aber niemand, also einer von uns wird jetzt hier erwählt, aber es darf außerhalb niemand so wirklich wissen, wer das ist. Und dann haben die gesagt, hat er gesagt, so du und du, ihr beiden. Und zwar waren die beiden, ich hatte sie gerade noch, ah ja, genau, das waren Aratron und Hakail. Ihr bleibt bei mir, mit mir hier in dem Raum und alle anderen verpissen sich jetzt erstmal. Und dann wurde ein bisschen kurz gesprochen, und dann wurde der gute Hakael geköpft. Aratron bekam Blut von Sanguinius, Blut von Ascalion zu trinken. Und er fuhr dadurch so eine Art Apotheose. Und dann wurde ihm auch noch so eine Todesmaske auch aufs Gesicht gebrannt quasi. Und niemand wusste, außer natürlich Ascalion, beziehungsweise seinen Nachfolgern dann später, wer jetzt darunter steckt. Ob das heutzutage immer noch der ist oder halt ein immer wiedergeborener oder sowas, da hüllt sich das Lore in vornehmes Schweigen. Aber so viel erstmal zum Sanguinor.
Genau. Grundsätzlich sind ja die Blood Angels so ein bisschen bekannt als zwar sehr brutale Krieger, weil sie halt den Nahkampf fliegen. Klar, wenn ich jemanden aus der Ferne erschieße, ist das immer ein bisschen sauberer, als wenn ich im Nahkampf zag. Aber kultivierte Krieger mit einem Hang zur Ästhetik.
Ja.
Sanguinius war es damals wichtig, als er diesen Haufen übernommen hat, und anders kann man das ja nicht bezeichnen, wie das, was er da gekriegt hat. Die Revenant Legion war ja erschaffen worden, hattet ihr auch schon mal drüber gesprochen, zu Zeiten der Wiedervereinigung, als tatsächlich zahlenmäßig unglaublich starke Legion, also die waren schon immer unfassbar groß in der Zahl, aber als eine Legion, die für die Drecksarbeit da war. Also da hat man jetzt auch nicht aus irgendwelchen tollen Familien Terras oder irgendwie so tollen Clans Terras rekrutiert, sondern die Revenant Legion war, das war halt einfach der größte Abschaum von allem. Das waren Mörder, irgendwelche Banden auf Terra und so. Und daraus hat man halt die Revenant Legion am Anfang rekrutiert und hat aber diesen Abschaum der Menschheit, aus dem man rekrutiert hat, weil die waren halt wirklich dafür da, um später Drecksarbeit zu leisten, ne?
Aber wo wirklich.
Andere Krieger, also quasi die Propagandatrupps hast du mit den guten Legionen mitgeschickt. Mhm. Und da, wo du wusstest, hier muss ein Sieg her, da hast du die Revenant Legion reingeschickt, weil da wusstest du, okay, das wird gemacht, aber das ist nicht schön danach.
Ja.
Und das Problem ist jetzt.
Albträume, die auf die Leute losgelassen wurden, ne? Also, die wurden ja auch während der Unification Wars auf Terra, wurden die in die Regionen gesteckt, wo wirklich das Schlimmste auf jemanden warten konnte, ne? Die noch vom Chaos berührtesten, verstrahltesten, vergiftetsten Regionen, wo die schlimmsten mutierten und Dämonen und sonst noch irgendwas rumhingen, da wurden die hingeschickt, weil man genau wusste, das ist wie eine, das ist wie so eine Richtmine, ne? Die richtet man so ungefähr da aus und dann lässt man die los und irgendwann ist es halt gemacht. Und wenn nicht, dann ist es halt auch nicht schlimm um die, die dabei nicht mehr zurückkommen.
Genau, weil du schickst die Kameras da eh nicht mit.
Ja.
Also keine Zeugen, wo die auftauchen. Und da ist jetzt aber das Problem, du nimmst diesen Abschaum, rekrutierst den und da pflanzt du jetzt die Gensaat von Sanguinius ein. Also der Blood Angel.
Ja.
Was sie ja aber schon damals zu diesen strahlenden Kriegern macht, weil die Gensaat der Blood Angels verändert den Krieger zu einem Abbild, also zu einem wunderschönen blonden Mann, einem riesigen Krieger.
Ja.
Das heißt, die sahen alle wunderschön aus, waren aber die Bestien vor dem Herrn. Und dieses, man sagt ja auch immer so, oh, das sind so die Vampire und so weiter und so fort. Ja, aber halt auch so gezüchtet, ne?
Ja.
Weil das Geile an denen war halt, deren Progenoid-Drüsen, eine Drüse im Space Marine, die dafür sorgt, wenn du das Blut oder das Fleisch deines Gegners isst, dann kannst du alle seine Erfahrungen und so weiter aufnehmen. Und das war bei denen so weit ausgeprägt.
Das ist die Phage, ne?
Ach stimmt, Homophage ist das nicht.
Nee.
Ja, komme ich jetzt auch nicht mehr genau drauf, wie das Ding heißt. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Wisst ihr garantiert.
Genau.
Law-Experten sind eher mehr als wir. Also von daher haut's drunter.
Gib ein Poster für den, der es zuerst schreibt. So.
Genau. Und das war bei denen so ausgeprägt, dass wenn sie halt, die konnten zu dem werden, den sie gerade gegessen haben. Also mit all seinen Erfahrungen, seinen Fähigkeiten und so weiter und so fort, haben die halt tatsächlich, und daher kommt das halt, dass die alles immer verspeist haben und so. Und jetzt trifft Sanguinius, nachdem diese Revenant Legion halt sich da auch an den Anfängen des Kreuzzugs durchgemetzelt hat, trifft Sanguinius die. Sanguinius, dieser, ne? Schon auf seiner Heimatwelt, hat es ja auch schon beschrieben. Einer, der nicht sagt so, hey, ich bin strahlender Engel, unterwerft euch mal alle, sondern ich möchte euch helfen, ehrlich. Mhm. Also, wenn es sein muss, kann ich schon austicken, aber
ich bringe euch Liebe.
Genau. Er ist ziemlich, ziemlich erschüttert, was er da sieht.
Ja.
Und kriegt das aber hin in eine etwas immer noch barbarische, aber etwas kultiviertere Kriegsführung zu drehen und bringt seinen Söhnen halt auch bei, es gibt was außerhalb des Krieges, als eine der wenigen Legionen, weswegen halt diese Künstler damit auch drinstecken, ne? Also jeder Blood Angel ist angehalten, in seiner Freizeit nicht nur mit den Waffen zu üben, sondern tatsächlich auch Kunstwerke zu schaffen, also sich auch außerhalb des Krieges ein bisschen zu betätigen. Und daher kommt dieses, ne, deswegen sind die Rüstungen ja auch immer noch hier und da verziert und so weiter. Und daher kommt das.
Ja. Sind ja auch bekannt gewesen, dass sie in ihrer Zeit im Unification War und im Großen Kreuzzug, die sind ja auch gerne bewusst ohne Helm losgezogen, weil die haben es ja so krachen lassen, haben Leute einfach zerrissen, haben Menschen gegessen, halt auf dem Schlachtfeld, alles um den Gegner zu verstören und dann ihre wunderschönen Antlitze dabei gezeigt, die halt so komplett blutverschmiert und wütend sind, so, ne? Wurde gerne mal gemacht.
Ja. Das muss so verstörend gewesen sein, wenn du so, weißt du, einen wirklich schönen Menschen, das gibt ja, ich meine, auch, man kann ja neidlos auch als Mann zugestehen, dass es andere Männer gibt, die wirklich schön sind. Ja,
ich zum Beispiel.
Ja, genau, ne? Also wenn ich mir vorstelle, du würdest auf mich zurennen, würde ich erst denken so, ach.
Und hätte noch einen Kinderarm im Mund oder so dabei.
Ja, genau. Und dann kommst du dichter und dann sehe ich so, ah, der frisst gerade Paula. Ja. Schön. Muss schon verstörend sein.
Ja. Und halt auch für Sanguinius, ne, also gerade schon angeteasert. Ich meine, er ist sich bewusst, okay, das sind meine Söhne, die wurden nach meinem Antlitz erschaffen.
Ja.
Und das kommt dabei raus? Ja. Was stimmt mit mir nicht? So,
Vater kommt nach 20 Jahren aus dem Krieg und Kriegsgefangenschaft zurück, kommt zurück und sieht seine Kinder und denkt so,
Ja. Nicht gut.
Da muss Postbote bei gewesen sein.
Ja.
Das war hoffentlich nicht nur ich.
Ja, und so kommt es dann, also im Prinzip geht es dann halt auch immer so weiter, auch im Großen Kreuzzug, ne? Und zwar werden die da in erster Linie erstmal verwendet, also bis zum Treffen mit ihrem Genvater, um die Monde des Neptun zu befrieden. Während die anderen Space Marine Legionen halt ausgeschickt werden, um den Mars halt irgendwie klar zu machen. Also der Imperator plant da halt so eine Art Riesen-Hub aus verschiedenen Planetensystemen, die zusammen einen Brückenkopf in die weitere Galaxis bilden sollen. Das muss halt alles vorbereitet werden, halt in Verbindung mit der Eingliederung des Mars und sowas. Da schickt der Imperator halt die Blood Angels Richtung Neptun, um in den Höhlensystemen der Monde halt dafür Ruhe und Ordnung zu sorgen. Weil das ist, das geht auf Zeit, ja. Das ist noch so eine ewiger Dorn im Auge. Die Höhlensysteme sind in erster Linie belebt von irgendwelchen Xenos-Piraten. Ich denke da halt immer direkt an Dark Elder, wenn ich sowas lese. Und und dem gleichen Geschmeißpack Halbmenschen-Unsinn, der halt auch schon auf Terra, auf die Blood Angels gewartet hat. Und die treffen quasi auf diesem Mond ein und Kontakt bricht erstmal ab.
Und da ja auch, ne? Also es ist eine verstrahlte Gegend, es ist wieder eine völlig toxische Umgebung, ne?
Ja.
Das ist ja das Tragische an dieser Legion, bis sie Sanguinius treffen, dass die werden immer in diese Moloch-Geschichten reingeschmissen, ja. Weißt du? Und wenn ihr, also das schafft ihr schon, und wenn bei euch halt 100.000 sterben, ist ja egal, wir haben euch ja erlaubt.
Ja.
Also die Legion war ja zu Unification-Zeiten schon riesig.
Ja, die waren von Anfang an als wirklich große Legion geplant. Weil die halt wirklich dafür da waren, die halt auch, du hast ein Problem und da schmeißt du so lange Blood Angels drauf, bis das Problem gelöst ist. Und genau. Die waren dann halt auch abgeschrieben. Und genauso war das halt auch mit Neptun. Die wurden halt wirklich zum Sterben dahin geschickt, ne? In der Hoffnung, dass sie das Ganze da halt in der veranschlagten Zeit schaffen. Aber wie gesagt, Kontakt bricht ab. Und man hört erstmal gar nichts mehr, ne? Man kriegt immer wieder Statusmeldungen von den vernünftigen Legionen, sage ich jetzt mal, die sagen, ja, wir kommen hier und da voran, ne? Mars läuft gut, aber da nichts. Und irgendwann, als man mit diesen ganzen anderen Bums schon durch ist, kommt man dann auf die Idee, okay, also kommt Malkador auf die Idee, wir könnten jetzt doch mal gucken, was aus den Blood Angels geworden ist, gucken, ob da überhaupt noch einer lebt. Und siehe da, die sind auf Sollstärke. Also die haben keine Verluste zu beklagen. Denen geht's gut. Die sehen alle wohl genährt aus. Es gibt keine Alien-Räuber mehr in den Höhlen der Neptunmonde.
Ich glaube, da war auch alles. War Leerpopul, also war Population Zero.
Ja. Und auch irgendwie keine Mutanten, ne? Weil die haben alles. Die haben die ganze Zeit haben die sich halt einfach an der Bevölkerung bedient, da Space Marines draus gebaut, wo es nötig war, und der Rest wurde gegessen. Yam, yam. Aber es funktioniert,
auch,
ne?
Auch das ist halt so geil, ne? Dass du während so eines Kreuzzugs, also während so einer Aufgabe dahin geschickt wirst, mach mal, clean mal den Kram, und du dir einfach denkst, geil, aber guck mal, können wir da auch raus rekrutieren? Wir haben ja voll Verluste hier.
Ja.
Mach mal neue.
Ne, die sehen zwar alle ein bisschen komisch aus, aber ey, sah ich ja auch, bevor ich hier den ganzen Scheiß reingedeut bekommen habe.
Genau, dann ziehst 3000 da durch den Sarkophagusbrunnen.
Ja.
Und dann kommen 3 am Ende raus, aber die sehen halt aus wie wir und alles ist top.
Von daher, eigentlich eine Win-Win-Situation.
Ja, es waren tatsächlich auf Führungsebene, also sowohl der Imperator, vor allem aber Melkador, ein bisschen schockiert, dass die immer noch auf Sollstärke waren.
Ja.
Damit hatte man nicht gerechnet.
Aber nimmt man dann mit, ne? Freudige Überraschung. Kann ja nicht immer alles scheiße sein. Ja, und so trifft es sich, dass dann halt, wie vorhin schon erklärt wurde, Sanguinius dann auf seine Söhne trifft und die Legion dann anfängt, wie das halt auch viele andere Primarchen gemacht haben, seine eigene Legion neu zu formen. Und dann geht's ab ad Astra.
Und da Andy uns leider verlassen hat, weil er sich um seine Kinder kümmern muss, was völlig verständlich ist.
Naja, völlig verständlich, genau.
Ja, hey, das hat nichts damit zu tun, dass er nicht doch ein Hund ist, ne? Also uns hier einfach mit dem Blood Angels alleine zu lassen.
Vor allen Dingen habe ich dich ja auch noch gerade kurz allein gelassen. Ja, bist ja der Gast. Mach ja, mal genau, weiter,
läuft schon. Easy, mach ich. Super. Weißt du, freut man sich, wird man mal eingeladen in so einen Podcast und dann muss sie noch eine alleine machen.
Ja.
Nein, aber da stellt der Sanguinius tatsächlich fest, dass irgendwas, also es scheint ja sowieso was nicht zu stimmen mit seiner Gensaat.
Ja.
Und dann taucht halt tatsächlich diese Geschichte mit dem roten Durst auf. Das immer mal wieder, hattet ihr ja letzte Folge aber auch schon mal erzählt, ne? Also wollen wir gar nicht so riesig drauf eingehen, aber immer mal wieder drehen Krieger während des Kampfes durch und verfallen in so eine Berserkerwut. Und das kriegt er halt raus. Man versucht das auch in der Führungsetagen des Ordens, also unter den Ordens, unter den Legionschampions und so weiter, so ein bisschen zu deckeln unter den Kompaniemeistern. Und das so ein bisschen geheim zu halten, das klappt auch relativ gut. Finde ich, großer strategischer Fehler ist, dass Sanguinius das während des großen Kreuzzugs seinem vertrautesten Bruder tatsächlich erzählt. Ja. Das ist ein leider Horus.
Behalt
das Geheimnis mal für dich. Ja. Ja, und so kommt es dann dazu, dass ja Blood Angel zum großen Kreuzzug dann ja doch ein bisschen auch hier wieder einen etwas tragischen Weg nehmen. Genau, also im großen Kreuzzug, ja, die übernehmen halt eine Kreuzzugsflotte oder spalten sich halt in mehrere auf, weil sie halt echt riesig sind. Und werden dann halt eingesetzt, ne? Und machen die Sache tatsächlich auch recht gut. Da gibt's in einem Band, ich glaube im ersten Band sogar, gibt's ein relativ großes Kapitel, wo sie gegen so eine Alien-Rasse kämpfen auf einem Planeten. Auch relativ ausführlich beschrieben. Das Ganze gipfelt dann so ein bisschen im sogenannten Band Signus Demonicus, ne? Einer der Romane aus der Horus-Heresie. Da versucht Korn, also ein großer Bloodthirster des Korn, Kabanda, so rum.
Ja.
So, und wird, um es kurz zu sagen, die landen auf so einem Planeten, alles voller Dämonen, furchtbar und so weiter und so fort. Die Blood Angels werden so ein bisschen dahin getrieben, dass sie halt immer mehr dem roten Durst verfallen. Und jetzt stellen diese zwei Dämonen, Sanguinius, eine Falle, indem sie halt sagen, also vorher wurde ein gefallen geglaubter Blood Angel wurde vom Chaos vorher schon mal gesnackt und so ein bisschen gefoltert, dass das da vor Ort tatsächlich auch so ein bisschen den roten Durst noch ein bisschen mehr triggert.
Und wie jetzt, heißt der noch?
Ja.
Auch richtig wild. Der ist ja so gebunden mit so krassen arkanen Ketten und
also
steht ja in so ewigem Feuer und andauernd fallen so brennende Fleischfetzen von dem ab. Und
ja, der leidet und wird da mega gefoltert und so, ne? Und dann Sanguinius quält, also den quält das auch richtig, weil der kann auch seine Söhne nicht leiden sehen, ne? Weil er immer denkt, er ist an allem Leid seiner Söhne schuld und will sich in dem Moment opfern. Und bevor er sich aber opfert, gibt's halt einen anderen Blood Angels, einen aus seinem engeren Vertrautenkreis, Kreis, der sich dann für ihn opfert. Und somit kann Sanguinius entkommen. Also was heißt entkommen? Aber muss sich halt nicht opfern. Dadurch fällt die 9. Legion nicht, sondern sie können sich zurückziehen und dann in Rückzugsgefechten und so weiter schaffen sie es halt in Imperium Secundus. Aber im Grunde zeigt das dieses Buch und dieser Moment zeigt so ein bisschen das, was die 9. also die Blood Angels sein könnten, ne, in ihrer dunkelsten Stunde. Hm. Natürlich haben sie versucht, es gab auch hier und da immer noch Helden, die so, oh, wir sind aber Blood Angels, oh. Aber im Grunde, ne, also im Verhältnis dazu sind die World Eaters so, ja, das ist halt, ja, das ist halt der kleine kläffende Hund im Vorgarten, der ist nervig. Aber wenn ich da mit einem Bulldozer drüber fahre, ist er halt trotzdem nicht mehr da.
Ist so. Natürlich auch ein bisschen die, leider die katastrophal schlechte Führung schuld, ne? Sie wären ja gute, fähige Soldaten.
Bei den World Eaters meinst du
ja.
Jetzt? Ja, ist manchmal halt ein bisschen kopflos, ne?
Ja. Aber hallo.
Man könnte meinen, dass der von irgendwie, ja, weiß ich nicht, der wird zu sehr von Zorn getrieben, diese Führung da.
Ja, das läuft nicht. An für sich finde ich World Eaters richtig cool, ne? Auch so dieser super starke Bruderschaftsaspekt, der da immer wieder ausgeschrieben ist, ausgeführt ist. Finde ich super geil, aber es ist leider. Ja. Wie hieß es so schön, sagte Napoleon über die Truppen Wellingtons, es sind Löwen, die von Eseln geführt werden.
Ja. Da ist leider viel dran.
Und ja.
Dann das, was glaube ich jeder kennt, der große Bruderkrieg gipfelt darin, dass Sanguinius von Horus erschlagen wird. Auch das habt ihr letztes Mal ja schon erzählt.
Ja.
Und dabei entsteht eine psionische Schockwelle,
warum,
die den schwarzen Durst auslöst.
Schwarze Wut.
Roter Durst und schwarze Wut. Und die schwarze Wut auslöst und die Todeskompanie so ein bisschen gründet, ne?
Ja.
Und das ist im Grunde nichts anderes als, erzähl uns was darüber.
Also Todeskompanie klingt jetzt erstmal nach einer großen Ansammlung von Truppen. Ja, das haben wir aber nicht. Also selbst bei Space Marine Legionen oder bei Space Marine Nachfolgeorden, die wirklich große Einheiten aus Todeskompanie zur Verfügung haben, wie die Angels and Carmine zum Beispiel, zu denen ich gleich noch ein bisschen was mehr sagen werde, bei denen heißt es, dass die das Todeskompanie-Ding so pflegen, dass die mitunter die größte Todeskompanie von allen Dark Angels, Blood Angels Nachfolgern zur Verfügung haben. Und da sind es etwa 25 bis 30 Stück. In einem, was ein Roman oder eine Kurzgeschichte, wo es um die Flash Terrors geht, die haben da mal einen in so einem ganz unten in der Bilch vom Schiff irgendwie versteckt, weil man sich dafür so schämt. Ne? Aber ja, es sind halt Space Marines des Blood Angels Ordens, die halt so überwältigt von ihren Gefühlen werden. Ne? Also das wird immer wieder dargestellt, dass das halt, ja, es ist halt so eine Wut, die in denen kocht, ne? Die halt irgendwie brodelt und immer wieder versucht rauszukommen und die halt, es ist halt, gehört zu den Orden des Blutes, diese Wut immer wieder runterzukämpfen. Das ist ja auch bei den Flash Terrors, da wirst du wahrscheinlich gleich noch selber ein bisschen was zu sagen, kommt das ja auch vor in dieser Geschichte, wo die Primaris das erste Mal in den Orden mit reinnehmen und dann innerhalb des Ordens gesagt wird, so, nee, Moment mal, das funktioniert nicht. Die haben unseren Struggle nicht. So, das ist Teil von unserer Identität. Wie sollen das Brüder von uns sein? Spoiler, es kommt trotzdem durch. Aber wenn diese Wut halt übernimmt, ist es quasi unmöglich, da wieder rauszukommen. Warum quasi? Weil es einen Space Marine gibt, der es geschafft hat, diese Wut hinter sich zu lassen. Und das ist der gute Mephiston. Aber das ist natürlich der auch... Der
geile Dorsch.
Ja, ne, das ist halt
da von... Da ist er ja wieder.
Da ist er. Wo wir gerade von geilen Dorschen reden. aber das ist halt der stärkste Psioniker ever, neben den anderen stärksten Psionikern ever. Und der schafft es halt, aber ansonsten bist du im Prinzip verloren. Die Blood Angels, anstatt die ihre Brüder zu entsorgen, wie es halt auch manche Orden machen, sammeln die halt ein, wenn es irgendwie möglich ist, und stecken die in einen Turm, genannt der Turm von Amareo.
Das klingt wahnsinnig lecker. Das könnte schön. So ein Gebäck sein, irgend so ein geiles Schoko.
Da gibt es durchgehend Eis.
Ja, wollte ich gerade sagen, mit so Kirschen.
Oh. Richtig. Oh. Deswegen sind die da auch so ruhig, wenn die da drin sind. Ja. Die werden einfach durchgehend mit Eis gefüttert.
Ja. Nee, aber die sind ja nicht ruhig. Das ist nämlich so geil. Also wir haben leider nicht viel Lore über diesen Turm. Und ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile nicht auch aus dem Lore rausgenommen wurde. Weil jetzt kommt eine Prophezeiung. Ja? Und zwar hieß es, dieser Orden, dieser Turm, der wird halt bewacht von der Amareo-Garde oder Amareischen Garde. Und das sind halt verdammte Blood Angels, die da halt mit quasi eingekerkert werden, die wie so Zivis für ihre verrückten Brüder fungieren. Ja? Und die Todeskompanie Space Marines, die sind da halt, die werden halt ihre Rüstung entledigt, ja, weil es wäre eine unfassbare Gefahr, wenn die ganze Zeit in ihren Servorüstung stecken würden und dann halt irgendwie festgekettet, und dann laufen die da rum und schreien und heulen, weil sie ja natürlich in ihrer schwarzen Wut die ganze Zeit den Todeskampf von Sanguinius gegen Horus immer wieder erleben, ne? Und halt ja in jedem tendenziell Horus erkennen, ne? Und dann deswegen hört man von draußen die ganze Zeit nur so Horus, jaulen, kreischen, zerren, und also fantastisch beschrieben. Und diese Prophezeiung sagt es, ne, wenn der Feind an den Toren steht, werden die Tore von Amareo werden sich öffnen, und die Verdammten werden die Verdammten gegen die Feinde der Blood Angels führen. Und das passiert nun mal in der Devastation of Baal. Das heißt, die Prophezeiung ist erfüllt. Was passiert mit dem Turm? Man weiß es aber nicht.
Wurde der nicht tatsächlich bei der Devastation of Baal auch zerstört?
Das kann sehr gut sein, aber das müsste ja nicht, könnte man ja wieder.
Ne? Ja, also wobei ja die gesamte Ordensfestung fast komplett zerstört wurde und ja wieder aufgebaut wird.
Und die Blood Angels werden ja trotzdem nach wie vor auch Verwendung für so etwas haben, weil es ist ja nicht vorbei mit der schwarzen Wut. Und das ist die Todeskompanie. Wie gesagt, in ihrem Turm werden die halt in erster Linie geleitet von der Amareischen Garde, und in den Kampf geführt werden die in erster Linie von Ordenspriestern, die es schaffen, die Space Marines halt irgendwie in Richtung Feind zu buxieren, ne, dass sie dann halt losgelassen werden können und dann wie die Berserker halt durchdrehen. Wenn das nicht mehr geht, also ab einem gewissen Level von Wahnsinn, sind die Ordenspriester nicht mehr in der Lage, die noch großartig irgendwie zu beeinflussen. Und dann muss man leider die Axt kreisen lassen, und dann werden die gekeult, die Armen.
Habt ihr diesen Wächter der Verdammten erwähnt? Ich glaube, auf Englisch heißt der, ich habe das mal frei übersetzt, Custodian of the Damned. Das ist so ein schwarz gerüsteter Champion, der quasi auch zu dieser Amareischen Garde gehört, aber der ist in diesem Turm und soll diesen Turm verteidigen. Mhm. Der ist mit so einem Schwur an diesen Turm gebunden.
Geil. Nee, haben wir nicht. Und der ein oder andere bekannte Space Marine ist auch dieser schwarzen Wut erlegen und war Teil der Todeskompanie oder einer Todeskompanie. Und da haben wir zum Beispiel ganz weit vorne den guten Captain Tycho, Erasmus Tycho von der dritten Kompanie. Kommen wir später nochmal zu. Aber halt auch als Ordenspriester den guten Lematis, wo wir später zukommen. Und ist Astorat nicht auch so quasi Mitglied? Mm-mm. Als oberster Henker eben jener?
Nee, aber da kommen wir auch gleich zu.
Okay. Ja. Und wo wir gerade schon bei Name-Dropping sind, kommen wir zu namhaften Helden des Ordens.
Ja, wir werden die alle nur so ein bisschen anreißen, weil wir geplant haben, jetzt in naher Zukunft in der Wochenshow so All Eyes On, das haben wir ja schon mal gestartet mit Silvatarion, dass wir da halt Named Character der Blood Angels so ein bisschen beleuchten, die dann auch gegebenenfalls im Zweiten Krieg um Armageddon aufgetaucht sind. Und da hätten wir auf jeden Fall Dante, der ist natürlich super wichtig, der Oberbefehlshaber der Blood Angels, goldgerüstet wie die Sanguinius Garde, hopst da fröhlich durch die Gegend, hat auch gerade ein neues Modell bekommen.
Ja, das sehr ähnlich aussieht wie mein Modell, was ich gebaut habe.
Hoppla. Ich hatte ja auch meinen eigenen Dante gebaut.
Geil.
Für unsere Charity-Aktion vor 2 Jahren, glaube ich. Der ist mit so einer krassen Axt bewaffnet und so, hat natürlich so eine Inferno-Pistole auf seinem Panzerhandschuh montiert. Ja, über den gibt es einen ganzen Roman, der ist auch wirklich lesenswert, besonders wenn es um die Lore der Blood Angels geht. Gibt es auch als Hörbuch, das ist fantastisch. Also da erfährt man auch, dass der eigentlich Luis mit Vornamen heißt und sich da durch die Steppen von Baal Secundus beißt, um nachher Initiat für die Blood Angels zu werden. Also fantastischer Roman, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und auch ein sehr gefühlsschwerer Charakter. Also der ist sehr melancholisch und einer der ältesten Space Marines, die so rumlaufen. Mal wieder.
Sogar der älteste Space Marine, der nicht in einem Sarkophagus steckt.
Ja, und näher würde ich nicht so sagen. Da gibt's
so wird er ja mal dargestellt.
Ja, ja. Bis man dann bei einem Kick-Carolans-Roman ist, wo ein ganz anderer so dargestellt wird. Sein Best Buddy quasi Mephiston, also nicht wirklich Best Buddy, ich glaube, sowas wie Freundschaft kennt Mephiston nicht wirklich, aber das ist der oberste Skriptor der Blood Angels. Der sieht einfach aus wie Dracula, hat auch ein ganz, ganz tolles neues Modell bekommen.
Ja.
Der sieht wirklich, wirklich gut aus.
Also ich finde generell bei dieser ganzen neuen Blood Angels-Riege, da haben die wirklich sich nicht lumpen lassen, ne? Außer der Lematis, den fühle ich nicht ganz.
Oh ja, Lematis finde ich richtig langweilig. Ich persönlich mag auch die Sanguinius-Garde nicht, aber ich mochte auch die alte nicht. Ich mag einfach die Sanguinius-Garde nicht wirklich. Ich finde, das ist einfach vom Design, von der Designpalette her, finde ich die Sanguinius-Garde, das ist einfach nicht mein Geschmäckle. Das ist einfach nicht so mein Ding. Mephiston ist halt so ein richtig krasser Typ, der auch im Laufe des Zweiten Krieges um Armageddon erst geboren wird, quasi als Mephiston. Der hat wirklich starken Lore, der auch in den letzten Jahren extrem ausschraffiert wurde. Der hat wirklich viele Publikationen bekommen, der gute Mann.
Ja.
Aber dazu mal mehr in einem All Eyes On. Und wenn einer von uns sich an die ganzen Hörbücher dazu gewagt hat, taucht
auch im neuesten
immer,
Blood Angels Roman, ja, der spielt ja über Dante und Mephiston sehr geil. Genau. Ja. Richtig tiefe Einblicke in beide Charaktere, also richtig gut.
Ja, voll gut. Also ja, Mephiston ist auf jeden Fall auch gerade echt gut. Der wird gerade gut aufgebohrt. Und wie gesagt, das Modell ist einfach toll. Ne? Ist auch direkt nach einem Artwork richtig, richtig schön. Aber dazu mehr in All Eyes On.
Kurzer Fact zu. Ich finde es immer so witzig, dass gerade bei den Blood Angels ja so viel darüber gesprochen wird, dass das ja die Ältesten überhaupt sind und so weiter. Und ja auch während der Revenant Legion ja schon immer davon gesprochen wird, dass sie auch so wenig Verluste erleiden und die Captains immer so lange leben. Was einfach nur daran liegt, dass irgendwer, wenn so ein Captain gestorben ist, die den einfach irgendein anderer Captain, sein Untergebener meistens, wenn der noch gelebt hat, den gefressen hat, in seine Rüstung gestiegen ist und seine Rolle und seinen Namen angenommen hat, weil der ja alle seine Erinnerungen und all seine Fähigkeiten übernommen haben.
Ja.
Wir wissen also nicht, Dante, der wievielte das ist.
Oh, ich glaube, Dante ist schon ein ziemlich alter Klotz. Ja, wenn er da so beschrieben wird, wie er in seinen Gemächern seine Maske abnimmt und wirklich so richtiger Greis ist einfach. Ja, Space Marines vergessen nie irgendwas. Ah, scheiße, er fängt langsam an, Alzheimer zu bekommen.
Nimmt sich so die Maske ab und erstmal so. Oh.
Ja, ja, oder so oder wie gesagt. Oder da gibt es wirklich so ein Stöckchen ziehen unter irgendeinem so Scout-Trupp. Du musst diesen Monat Dante fressen. Das tut uns echt leid, aber der ist inzwischen so alt.
Aber in dem Moment, wo du ihn frisst, alterst du selber auch rapide und das Ganze muss nach einem Jahr wiederholt werden.
Genau, das ist das eigentliche Problem der Blood Angels.
Ja.
Seit 400 Jahren gehen einfach so viele drauf, weil die müssen alle paar Jahre ihren Ordensmeister wieder durchkauen.
Der Arme.
Ah.
Dante.
Schön.
Ja.
kommen wir zu Tycho.
Tycho, Tycho, Tycho wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich mal wieder benannt nach irgendeinem Griechen oder Römer, der mir gerade nicht einfällt, heißt der gute Erasmus Tycho. Wird zum Captain der dritten Kompanie während des Zweiten Krieges von Armageddon. Ja, da ist nämlich sein, war bis dahin nur ein Sergeant, aber sein Vorgänger fällt leider. Und ja, dann gibt es eine Beförderung, weil er es nun mal verdient hat. Das muss ein extrem schöner Space Marine gewesen sein, mal wieder. Na gut, ist halt auch Blood Angel. Und natürlich auch ein sehr guter Schwertkämpfer, klar. Und wo ich mir seine Charakterisierung, seine Beschreibung durchgelesen habe, dachte ich mir, der hätte auch einen sehr guten Emperor's Children abgegeben. Also der war super stolz auf sein schönes Antlitz, hatte extrem symmetrische Facial Features, ja. Und aber so kommt es, dass er am Fluss Cheron kommt er halt in Kampfhandlungen, wird er verwickelt mit seiner Truppe und Orks. Und ein Weird Boy macht halt irgendeinen funky Warp-Trick und zerreißt ihm im Prinzip das Gesicht, ja. Und der wird halt irgendwie im Prinzip liegen gelassen. Alle denken, der wäre tot, aber dann findet man ihn halt wieder und schwer entstellt. Ne? Und hat halt das halbe Gesicht, kann man sich halt vorstellen, wie so vom Joker.
Ja? Und seitdem lebt er in London unter einem Theater.
Genau.
Und fördert Nachwuchskünstler.
Und sehr singt gut. Gerne.
Gibt's eine tolle Verfilmung mit Robert Englund, dem Schauspieler von Freddy Krüger.
Richtig gut. Die ist richtig gut.
Oh.
Kannte ich nicht. Tolle Make-up-Effekte auch. Ja, ist auch schwer zu kriegen, tatsächlich. Das war damals auf so einem Filmmarkt in Österreich für mich echt glorreich erfunden.
Werde ich mal nachgucken.
Öffentlich-rechtlichen, weil er eine Zeit lang mal in der Mediathek.
Echt? Krass.
Abgefahren. Wie gesagt, Gesicht völlig entstellt. Und wie das halt bei so einem Narzissten ist, der irgendwie sich in allererster Linie eins auf seine symmetrischen Hälften keult, verfällt der halt in so Grübeln erstmal, ne? Und ist halt total, ist sehr niedergeschlagen, depressiv, bisweilen wütend. Und man tut auch wirklich alles, um den halt irgendwie wieder ein bisschen Freude zu geben. Ne? Zum Beispiel kommt sein Lieblingsapothekarius kommt halt an und sagt, guck mal hier, ich habe hier eine prima geile Halbmaske für dich gebastelt, die halt aus Gold die Hälfte deines noch schönen Gesichtes imitiert. Und zuerst ist Tycho da sehr, sehr freudig drüber, ne, weil er jetzt halt wieder erstmal wieder gut aussieht, wenn er seine Maske trägt, aber er denkt sich die beiden die ganze Zeit so, der hat gesagt, die Hälfte meines schönen Gesichtes imitiert, ne? Was ist mit der anderen Hälfte? Ist nicht gut genug. Auf jeden Fall wird er halt immer irrer und so kommt es, dass sich irgendwann mal Armageddon-Krieg Nummer 3 ergibt, wo die Blood Angels auch wieder ausgesandt werden. Und die dritte Kompanie, der obliegt es halt, bei einer Belagerung eine Bresche zu schlagen und dann sich da reinzuschmeißen. Also jeder, der weiß, Belagerungen sind immer eine ziemlich blutige Kiste und auch nicht unbedingt so Blood Angels Lieblingsaktion, weil ne, schnelle Hit-and-Run-Attacken und Breschenstürmen sind immer von großen Verlusten da sterben viele bei. So, und so kommt es, dass halt kurz bevor es dann losgeht, erliegt ihr halt komplett seiner schwarzen Wut und wird halt ein Todescompany Marine. Was nicht weiter schlimm ist, weil dann denkt man sich, ja gut, komm, dann stecken wir den halt sofort in Todescompany. Aus irgendeinem Grund schafft er es aber noch, diese dann irgendwie anzuführen, obwohl er gar kein Ordenspriester ist. Und
Sein taktisches Genie, wenn du das so willst.
Genau.
Bleibt irgendwo in seinem Hinterkopf noch erhalten. Und obwohl er Horus gerne erschlagen möchte, weiß er, wie er ihn erschlagen könnte, genau, wenn er Leute mitnimmt.
Aber es bringt alles nichts und so fällt er halt heldenhaft in dieser Bresche. Ja. Es gibt ein Modell von dem, das ist uralt, zweite Edition, und ich finde es immer noch geil. Ich glaube, der ist nie neu aufgelegt worden, ne? Aber nee. Der sieht wirklich Bombe aus. Der hat auch, ich finde die Proportionen finde ich toll. Der ist halt klein, ne, im Verhältnis zu modernen Space Marines, aber richtig, richtig schickes Ding.
Du kannst den heute tatsächlich im modernen Codex, der wurde ja gestrichen, also Tycho an sich gibt es nicht mehr als Modell oder Tycho, aber du kannst ihn halt super kitwaschen. Ne? Es gibt den Todescompany-Captain, den gibt es als Auswahl. Das heißt, du nimmst dir so einen, baust den mit einem normalen Kopf und modellierst ihm einfach halb so ein Green-Stuff-Ding drauf. Und dann musst du halt auf Space noch 3-4 andere mit draufpacken, die ihm immer sagen, du siehst schön aus damit. So damit er ein klein bisschen glücklicher ist.
Ein Komplimentservitor dazu packen.
Ja, das war auf jeden Fall das All Eyes on Tycho von Dennis.
Ja. Ah ja, Entschuldigung, war dann doch ein bisschen mehr. gut, können wir den abhaken. Okay, haben wir noch Corbulo, ja? Mache ich den noch kurz und
da zwei Sätze.
Ein bisschen kürzer. Also, Corbulo ist ein...
Korbulent.
ist ein Blood Angel. Ja, also kein Nachfolgeorden oder so. Und ein Sanguinius-Priester. Sanguinius-Priester sind die Apothekarii der Blood Angels. Und
hatten wir, glaube ich, in der Lamentas-Folge mal, dass das auch so wie Therapeuten und Psychiater sind, ne? Die neben den Ordenspriestern da wirklich auch immer im Blick haben, wo der rote Durst am Pochen ist.
Ja.
Und immer gucken, dass die auch psychisch alle noch auf der Welle sind.
Ja. Der ist sozusagen der beste Freund von unserem guten Dante. Ist auch alles in allem, glaube ich, ein sehr umgänglicher Typ. Ist mal wieder ein sehr hübscher Geselle. Und seine Aufgabe oder zu seiner Aufgabe hat das gemacht, alle möglichen Blood Angels Nachfolgeorden zu bereisen, um in deren Archiven und in den Apothekarien nach Hinweisen zu suchen, die man dann später zusammensetzen kann, um den roten Durst irgendwie zu stillen, beziehungsweise zu besiegen. Ja?
Cooler Lore haben, um ihn in jedem Nachfolgeorden auch als Modell einzusetzen.
Ja, Mann. Und dabei schreckt er auch nicht vom Einsetzen von irgendwelchem Archaeotech irgendwie zurück, weil das halt ein cooler, gelehriger Typ ist, der halt so ein Wanderer, ne, zwischen
den Orden. Der ist auch so ein ruhiger Typ. Ich finde, wenn der in Roman auftaucht, ist der immer sehr, der ist nicht so eine alte Heulsuse wie die meisten
Blood
Angels. Ja. Der ist sehr besonnen und sehr rational auch in seinen Aussagen so, ne?
Ja. Was ich noch kurz, der hat auch, oder was so ein Feature von den Sanguinius-Priestern ist, die haben immer so einen Kelch dabei, der, ohne da jetzt weiter dran irgendwie drauf eingehen zu wollen, es heißt, dass jeder dieser Kelche einen Teil von Sanguinius in sich behält und da hat Corbulo einen ganz besonderen von. Und man sagt über ihn, er wäre der Blood Angel, der am allerähnlichsten wie Sanguinius aussieht. Also richtig schöner Typ.
Vielleicht auch der Grund, warum Tycho durchgedreht ist. Ja. Er hat den gesehen und hat dann gesagt,
verdammt, komm,
der ist ja doch, der ist noch, der ist noch schöner als ich.
Nein. Jetzt ist alles im Arsch. Ja, der hat einen ganz besonderen Kelch von Sanguinius gehabt. Da hat Sanguinius kein Blut reingefüllt.
Sondern Limo. So, und nettes Schmankerl. Ich finde das Originalmodell von ihm geil. Ich finde, der ist ja nochmal neu aufgesetzt worden. Ich finde das neue Modell von ihm geil. Und ich finde den Tortuga Bay Corbulo finde ich geil. Alle drei Bombe. Und die stehen immer gleich. Immer dieser. Super.
Immer diese heroische Let It Rain Blood.
Ja, Mann.
Geschichte.
Boah, richtig toll.
Ja, dann kommen wir zu Lematis, einem der Ordenspriester des Ordens, der leider der schwarzen Wut verfallen ist, sich aber im Griff hat. Also der ist so mental stark, dass er das Ganze so ein bisschen lenken kann und so ein bisschen im Griff hat und hat sich deswegen, weil er halt aus dieser Geschichte so ein bisschen rausgekommen ist, aber nicht so krass wie Mephiston, der hat's ja wirklich besiegt. Er steckt da halt immer noch drin. Hat sich dann gedacht, okay, dann mache ich das zu meiner Lebensaufgabe. Ich kümmere mich um die Jungs in Schwarz. Na? Also von daher, das sieht er so als seine Lebensaufgabe. und arbeitet da tatsächlich relativ stark zusammen, kommen wir zum letzten, mit Astoreth. Astoreth ist der hohe Priester oder auch genannt der schwarze Engel, weil den willst du auch als Blood Angel nicht treffen. Denn wenn du den triffst als Blood Angel, dann geht's dir richtig dreckig. Dann bist du nämlich, leidest du unter dem roten Durst. Und der kommt dann zu dir als Therapeut und entscheidet darüber, ob es schon so schlimm ist, das Kopf ab. Deswegen hat Astoreth so eine riesige Axt. Oder ob du vielleicht sogar, ne, mit einem bisschen Yoga-Übung oder irgendwie Meditationsmusik oder so wieder in dich kommst. Du kannst vielleicht noch ein Gemälde darüber malen, wie es dir im Moment geht. Weiß man bei den Blood Angels manchmal nicht. Und er ist, wie gesagt, derjenige, der ansonsten auch entscheidet, okay, du gehst in die Todeskompanie über, wenn es da noch eine Entscheidung gibt. Na, also klar, wenn der gleich sofort durchdreht und die sind irgendwo unterwegs und der Bursche ist halt nicht da, dann, also ich sag mal so, bei Taiko hat er bestimmt nicht mehr oder Tycho geguckt, ob noch oder ob nicht, sondern der wurde halt auf Armageddon gleich, okay, den einmal schwarz tunken und wieder zurück.
Kennt ihr dieses geile Meme von diesem, das ist so ein Blood Angel nach einer irgendwie geschlagenen Schlacht und dann wird er von so einem Interrogator, von so einem Journalisten gefragt, so, ah, Herr Astartes, wie haben Sie es nur geschafft, diese ganzen Feinde des Imperiums zu besiegen? Und dann siehst du so, Schnitt, und dann er, wie er nur so mit weit aufgerissenen Augen und Fängen dann so die Leute da zerbeißt und so, und dann nur so, Codex Astartes. Als Erklärung.
Sehr gut.
Sehr lustig. Übrigens, nochmal, neuer Astoreth, geiles Modell. Altes Astoreth-Modell, fand ich auch schon cool, aber der neue ist nochmal eine ganze Ecke krasser. Lemates, ich glaube, den gibt's mittlerweile viermal. Bin ich da richtig, ne? Es gibt den alten aus Zinn, der noch irgendwie so stand. Der ist halt irgendwie, ja, der hat Charme. Dann gibt's den zweiten, den ich mega geil finde, der irgendwie so die Beine so zusammen hat und so, boah, Wahnsinnsmodell.
Ja, wobei halt der dritte quasi nur der zweite ist in Finecast.
Ja.
Also ja. Da haben sie nicht wirklich dann geändert und der ganz neue hat ja jetzt die Brüllerpose.
Ja, das ist der neue, der sieht einfach langweilig aus. Das ist jetzt kein scheiß Modell, aber der sieht halt aus wie irgendein 0815 Blood Angel Ordenspriester. Ja,
und ich finde, die Schädelmaske sieht aus, als hätten sie dem irgendwie einen Schimpansenkopf gegeben.
Ja, die finde ich okay, aber ich finde, bei dem alten war ja gerade dieser Stern, den er so, dieser Kranz um Kopf, das war ja gerade so charakteristisch und dass er keinen Kiefer hatte, so, ne?
Ganz toll. Ja. Den habe ich auch noch im Übrigen, aber in Finecast.
Mhm. Ich habe den von Tortuga.
Mhm. Ist der geil? Habe ich gerade gar nicht vor Augen.
Ja, Tortuga. Ich habe den neuen.
Kann man sich ja drauf
verlassen. Ja. Hey, dann haben wir jeder einen, ist doch schön.
Ja, ist doch gut. Ja, wollen wir die Folge abschließen mit unseren Lieblingsnachfolgeorden?
Können wir gerne machen.
Soll ich anfangen?
Komm rein.
Lass mich raten. Also, es sind natürlich Lamentas, weil ich die selber spiele und einfach fantastisch finde, dass ich hier sehr oft durchblicken. Den Pick fände ich aber tatsächlich ein bisschen zu langweilig. Und deswegen habe ich mich für die Sons of Sanguinius entschieden.
Kenne ich
gar nicht.
Müsst
ihr euch unbedingt mal angucken. War 1997 im Citadel Journal Nummer 20. Mhm. Und was da drinne war, wurde ja dann auch einfach in die Lore übernommen. Und da gibt's tatsächlich so ein paar Lore-Happen, dass die jetzt in irgendeinem Sternhaufen sind und gegen Orks nur kämpfen und so. Aber die sind ganz witzig, weil die jeder, der schwarzen Wut verfällt, die werden nicht eingesetzt, die haben keine Todeskompanie, die werden dann einfach umgebracht. Und die sind so ganz finster unterwegs, bringen auch alle ihre Psioniker um. Wenn sie merken beim Aspiranten, dass der psionisch begabt ist, wird er umgelegt.
Bild.
Und
boah, die sehen aber geil aus. Ich sehe gerade ein Bild.
Die tragen so Terrakotta-rote Rüstung. Und die normalen Marines haben weiße Helme zum Beispiel. Mhm. Die finde ich ganz nice. Und damals im Citadel Journal hat jemand den Captain von denen aus Mephiston gebaut. Mhm. Fand ich ganz, ganz witzig. Kennt man nicht, habe ich auch vorher nie gehört. Bin ich eben drüber gestolpert. Und fand die ganz spannend.
Das Ordenssymbol zu malen ist die Pest.
So ein Kelch, der mit Blut überläuft. Ne?
Ein Kelch, der mit Blut überläuft. In diesem Kelch ist ein Totenschädel eingearbeitet. Dann sind noch rote Steine drauf. Und dann hast du links und rechts nochmal richtig krass ausgearbeitete Engelsflügel dran.
Hurra! Ich würde einen weißen Schädel auf schwarzem Grund einfach
nehmen. Was für ein Arschloch erfindet das denn bitte? Das ist wie gemein. So, hier, guck mal, ich habe ein richtig cooles Farbschema erfunden. Leider ist es unmöglich, es zu malen.
Ja, die Modelle, die damals da drinnen waren, waren halt ein Cybot, dieser Captain Damien Mordua und eine Chapter Force, aber in Epic.
Nice.
Ja.
Ja, mal dann mal das Symbol.
Ja, am Arsch. Ja, aber finde ich auf jeden Fall ganz, ganz witzig. Wie sieht's bei euch aus?
Willst du oder soll ich?
Oh, das ist mir egal. Darfst du gerne zuerst.
Okay, dann habe ich ausgesucht die Angels and Carmine. Die finde ich richtig geil, weil die sind im Prinzip, sehen die ähnlich aus wie Blood Angels, sind im Rotton ein Ticken dunkelroter und haben im Prinzip als Ordenssymbol das gleiche Symbol wie die Blood Angels, nur mit Fledermausflügeln. Und die sind halt so, würdest du Blood Angels mit der Attitüde von Minotaurs kreuzen, dann kämen Angels in Carmine raus. Also das sind so super arrogante Kotzbrocken, die sich tierisch einen drauf hobeln, wie geil sie aussehen und wie stark die sind. Die sind immer unterwegs, sind auf einem ewigen Kreuzzug. Man weiß nicht, ob die überhaupt eine Heimatwelt haben oder ob die immer mit ihrem Flaggschiff unterwegs sind. Also die haben einen fetten Kreuzer, packen ihre Demi-Kompanien in Strike-Cruisern und haben viele Dreadnoughts, sind ein Nachfolgeorden der zweiten Gründung und haben die Eigenheit, dass die sowohl ihre Sanguinius-Garde als auch die Todeskompanie nicht in schwarze oder goldene, sondern in weiße Rüstungen stecken, mit schwarzem Trim an den Schulterpanzern, die sonstigen hier so diese Warnzeichen und so, die halt drauf haben, die sagen, guck mal hier, ich bin gefährlicher Todeskompanie, Heini, die sind ganz normal da. Ja, und die gefielen mir eigentlich immer ganz gut von der Story, weil das halt ne, so richtig asoziale Motherfucker sind, so näher an großem Kreuzzug, Blood Angels, sage ich jetzt mal, ohne diese Ultra-Barbarei dabei, aber halt so richtig hart und böse rote Engelstypen.
Sehr geil.
Ja, ich komme ganz klassisch zu den Flash-Tearers. Eine der wenigen Orden, der Nachfolgeorden, zweite Gründung, die zu dem stehen, wo sie herkommen. Also die einfach sagen, so alles klar, unsere ne, Wurzeln sind einfach extreme Gewalt und so weiter. Ja, lass mal machen. Und wenn man schon sagt, dass die Blood Angels, wenn sie denn im Nahkampf sind, wirklich extrem gewalttätig sind, dann setzen die noch mal eine Ecke drauf. Also dem Imperium werden noch immer wieder Gerüchte zuteil, dass so planetenweite Massaker passiert sind und so weiter. Einfach nur noch halb zerfressene Leichen da liegen und so weiter, nachdem man fertig ist damit und so. Aber die feiern halt auch echte Erfolge, ne? Also die geben sich vielem hin, was so für Blood Angels steht, aber feiern halt auch echte Erfolge damit. Und deswegen drückt das Imperium halt mal ein Auge zu. Da sagen wir halt, ja, komm, lass machen. Das ist ein flottenbasierter Orden. Ja, und die lieben halt Kettenschwerter, ne? Also, und jetzt kommen auch hier wieder die Tragik in der Geschichte. Gabriel Seth hat 800, schieß mich tot, M41 den Orden übernommen. Und da hat man ihm schon gesagt, du, also, wir haben uns mal ein paar Statistiken angeguckt. Also bei unserer momentanen Kriegsführung und dem Ausbruch der schwarzen Wut und des roten Durstes machen wir nicht mehr so richtig lang. Und dann ist Gabriel Seth zu Dante gereist, noch bevor die Devastation auf Baal war, und hat gesagt, so, komm mal her, pack mir jetzt meine Leute und wir machen jetzt so viel Gutes, wie wir noch können. Und irgendwann wird der Orden einfach, also werden wir halt einfach aussterben. Und folgt dann später aber dem Ruf auf Baal natürlich. Auch da wieder ein bisschen gezänkt zwischen ihm und Dante. Aber da opfern die sich fast komplett. Und werden dann, glaube ich, tatsächlich aber wieder mit Primaris aufgefüllt, ne?
Mhm.
Also die Flash Tearers gibt's jetzt immer, also kannst halt lore-technisch immer noch spielen, aber.
Ja, da war der Gabriel aber auch erst strikt dagegen, ne?
Ja. Also ja. Er ist kein, wie gesagt, also die
haben. Aber es ist halt richtig kacke geschrieben, finde ich, ne?
Ja, die haben halt richtig Back to the Roots. Ist halt eigentlich deren Grundstimmung. Und dann ist halt, wenn plötzlich so einer kommt, guck mal, wir können euch verbessern. Und ihr kriegt jetzt hier, guck mal, eine ganzen neuen Orden voll neuer Space Marines. Ist halt nicht so begeistert von, ne? Aber es sind ja viele, die nicht so begeistert davon waren.
Ja.
Bis sie dann den Nutzen erkannt haben, den strategischen.
Ich finde nach wie vor am besten reingeschrieben haben sie es bei den, ich habe es überhaupt nicht kommen sehen, wie sie es machen würden, aber haben sie es bei den Black Templars, finde ich, richtig, richtig gut, dass die halt einfach sehen, so, ja, klar, der kommt hier, also Gilliman ist ein Teil des Imperators, natürlich hat er recht, so, es muss so sein. Super, ich hätte gedacht so, nee, wir lassen uns hier gar nichts sagen, ne, aber.
Ja, wobei sie in den Dawn of Fire Romanen tatsächlich bei einem Kreuzzug folgen, also da taucht ein Kreuzzug auf, der Black Templars, die sind halt genau so. Also die haben tatsächlich auch die Primaris, die hießen ja Fackelträgerflotten, als dann so die ersten 100.000 von denen halt ausgeliefert wurden, die erste Charge. Haben die nicht so geil gefunden, die abgeschlachtet.
Das ging ja um diese Autonomie von den unterschiedlichen Heerführern bei den Black Templars.
Genau.
Der eine fand's okay, der andere fand's richtig scheiße. Und dann ist das doch nachher so, dass dieser Primaris-Typ übernimmt dann den Knappen von dem einen Firstborn und dann wird er ein bisschen integriert. Ja.
Genau. Aber die Story an sich finde ich halt ganz geil, weil
finde ich auch gut.
Er schließt sich den halt an als Primaris, um zu zeigen, so, ich bin es wert, hat sich das auch mit einem Zweikampf erworben, dieses Recht. Und sieht dann halt, dass die nicht alle, die haben halt, manche von denen haben halt so ein bisschen Schatten. Und übernimmt dann aber später, als dann der Rest von dem Kreuz, das waren halt nur eine Handvoll, als er da aufgetaucht ist, ne?
Die waren komplett durch und wollten das überhaupt nicht annehmen, ja.
Auf einer anderen Stelle wird dann aber auch über die Space Wolves, oder das wird jetzt zu weit gehen. Also es gibt schon ein paar ganz coole Teile, wo das gut reingeschrieben wurde. Die Integration von Primaris. Bei den Blood Angels bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin, weil die ganzen Helden, wie Dante, wie Mephiston und so weiter, die sind halt alle so, ne? Ja, okay, komm, dann mach uns halt zu Primaris. Und das ist ja, ne, über den Rubikon schreiten, so gefährlich und so weiter, aber bei allen Namhaften klappt das ohne Probleme.
Das ist so gefährlich, dass alle Wichtigen immer überleben.
Gibt's einen Roman, wo irgendeine tragende Figur im Roman daran stirbt?
Ich kenne keine. Aber ich muss auch sagen, ich habe den ganzen Bums nicht wirklich verfolgt, weil ich mir dachte so, nee.
Ich finde, am besten beschrieben ist das noch in diesem Emperor Spares Roman. Da ist das wirklich dramatisch, wie dieser Typ zum Primaris wird.
Ja, da ist geil. Aber ich glaube, die haben es auch extra erfunden, um die Geschichte erzählen zu können, ne?
Ja, kann sein. Und bei allen anderen ist es halt so, ja, dann machen wir das halt. Zack, oh, war knapp. War jetzt nicht.
Ja, hatten wir gut gegangen.
Ah. Genau. Unter 10%, unter 10%, schnell steckt den Stöpsel rein. Nicht ausgegangen, der Bums.
Ist er doch nicht gestorben.
Genau. Ja.
Naja, wollen wir zur Playlist kommen? Mir hat es sehr viel Freude gemacht mit euch.
Ja, hat Spaß gemacht. Immer wieder gerne.
Definitiv.
Danke, dass du da eingesprungen bist. Ich war eben ja noch schnell Baby zum Schlafen bringen nebenbei. Deswegen warst du mich eben ein bisschen still, aber. Ja, wir sind hier mit tatkräftiger Unterstützung, haben wir es doch noch geschafft, euch die Blood Angels ein bisschen näher zu bringen. Ich glaube, nächstes Mal geht's weiter mit Orks, oder? Mhm. Wir wollen jetzt mal ein bisschen hin und her switchen.
Freue ich mich drauf. Ich mag ja Orks. Du ja nicht so. Ich finde die gut.
Ich rede ja grundsätzlich gerne und als Gast dann zeitweise kurz mal den Podcast alleine zu machen. Alles gut. Das hört er doch im Schnitt sowieso.
Was für ein Schnitt? Eben. Ja. Nee, heute muss ich, glaube ich. Kommen wir zur Playlist, oder?
Ja.
Ja, Dennis, du warst gestern ja auf einem Konzert von jemandem, der extra einen Song für die Blood Angels geschrieben hat.
Ja.
Und deswegen nehme ich von Robbie Williams Angels auf die Playlist.
Wahnsinn. Da hat er auch das Konzert mit beendet. Und ja, eine Minute vor Angels Schluss ist 2 Meter neben uns eine Frau umgefallen.
Oh. Ich wäre auch umgefallen. Ja. Einer meiner Top-Karaoke-Songs übrigens.
Ja? Boah, nee, kann ich nicht. Zu hoch. Aber ich würde. Was soll.
Ich wollte auch gerade sagen, Karaoke ist doch total egal.
Ja, ich hätte gern, es ist von Tom Jones und ich meine, es heißt Road to Amarillo, weil in meinem Kopf ist es, wo ist der Tower von Amarillo?
Das Ganze mit einem großen Eisbecher in der Hand.
Das hat Tom Jones bestimmt mal gespielt.
Ja.
Aber das ist nicht von Tom Jones.
Nee.
Was hat der gecovert? Ey? Ich meine, Tom Jones, wie lange war der in Las Vegas angestellt? Der hat alles gecovert. Von Tony Christie.
Ah.
Is This a Way to Amarillo heißt der Song. Oh, gibt's auch von Blechblosen die bayerische Band?
Oh Gott. Ist dies der Turm von Amarillo?
Nee, tatsächlich von Tom Jones gibt's das gar nicht.
Meine Güte. Ja, dann nehme ich von Tony Christie.
Ja.
Ist auch gut.
Ja, ich will, wenn es denn sein muss.
Schalala, ich kenne nur Tony Michel.
Schalala, hey, schalala.
Ja, und im Schalala schließe ich mich tatsächlich an.
Im Bus.
Treu meinem 90s-Motto nehme ich tatsächlich die Backstreet Boys mit I Want It That Way. Weil die ja schon immer so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben und
sind immer ihr Weg gegangen. Das sind im Prinzip die amerikanischen bösen Onkels.
Das sind die Onkels der Boygroup-Dings. Allerdings ist Robbie Williams auch immer seinen Weg gegangen.
Ist so.
Das stimmt.
Auch weg von Take That auf jeden Fall.
Ja. Hatte auch gestern lustige Sachen zu erzählt. War gut.
Echt?
Ja.
Wenn wir Freunde wären, würdest du so eine Scheiße hier gar nicht erzählen. Ah nee, das haben wieder andere.
Das waren die deutschen Backstreet Boys. Das war
stimmt.
Ja, die waren ja auch keine Engel, ne?
Nee.
Die deutschen Backstreet Boys.
Ja, das waren wieder andere. No Angels?
Aber gab es davor noch eine richtig gecoverte
Band? Tic-Tac-Toe, hallo.
Ach so, ja.
Tic-Tac-Toe, hallo.
Die Robot. Aber das waren ja nur drei. Und bei Tic-Tac-Toe war doch das einzig Gute an Tic-Tac-Toe war doch damals tatsächlich, dass Anke Engelke die richtig parodiert hat.
Das stimmt. Ich dachte, was kommt jetzt? Boah.
Das waren ihre drei Single-Auskopplungen.
Und warum?
Und warum?
Die waren richtig frech. Das war das Adjektiv, was sie beschrieben hat. Die waren frech.
Die waren frech.
Zu der damaligen Zeit hat man das noch so, ja.
Waren aber auch unschuldige Zeiten, ne?
Vorher war die Scheiße.
Nicht so wie wir, denn das war heute eine richtige Leistung von uns. Grandios.
Ja,
und das lag hauptsächlich an unserem wundervollen Gast Gerrit.
Ich habe auch das Gefühl, dass der Podcast heilende Kräfte hat und sein Auge besser ist als vorher.
Ja, das Gefühl habe ich auch.
Wollt ihr nochmal gucken?
Weil Gerrit hat eine Bindehautentzündung. Das können nur wir gerade sehen und euch sparen euch diesen Anblick.
Ich dachte, der wird gerade gulifiziert. Apropos gulifiziert, das ist das.
Stimmt,
ist
Gerrit. Du hast ja nicht nur den Würfel und Windeln Podcast, du hast auch noch einen anderen Podcast, der sehr, sehr gut läuft momentan. Und da ist auch richtig was los auf dem Discord euch gehört.
Ja, ey, voll. Ich bin total begeistert. Ich muss allerdings gestehen, ich warte auf den Moment, wo meine Frau zu mir sagt, sie möchte auch gerne mal wieder Kontakt zu mir haben.
Ja.
Weil ich jeden zweiten irgendwelchen Kram aufnehme.
Ja.
Aber ich denke mir auch, ach komm.
Ey, ist bald Staffelpause bei Nuka Cast, dann kannst du ja mal zwei Wochen neben deine Frau kümmern.
Ja, es war mir tatsächlich ein großes innerliches Blumenpflücken, eine große Ehre mit euch, hier heute den Kram gemacht zu haben.
Ebenfalls, danke fürs Vorbeikommen
und
für deine Expertise.
Freude.
Ja, war bestimmt danke. Nicht das letzte Mal.
Nee, jederzeit gerne wieder. Wann immer ihr Hilfe braucht.
Ich schmeiß gleich meinen knarrenden Stuhl aus dem Fenster. Ich klinge ja schon wie Nico, ey.
Ich dachte, du hast Blähungen.
Ja, das auch. Ich wünsche euch was. Eine wunderschöne gute Nacht und so.
Yo, adieu.
Bis dann.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magella.